Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit dem Jazz-Schlagzeuger Christian Dillinger. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Erster Blick ist natürlich zu Ihren Händen und die liegen jetzt nicht auf dem Tisch und trommeln ganz wild, so hätte ich es nämlich fast erwartet.
Nein, es ist leise unterm Tisch.
Was passiert, dass Sie mit Ihren Fingern irgendwann anfangen zu trommeln, wenn Sie sich langweilen? Was muss passieren?
Weiß gar nicht, so ein Effekt. Wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, dann fange ich an zu trommeln unter Umständen. Aber so, das ist seltener der Fall, ehrlich gesagt. Ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Ich muss es einfach so splitten mittlerweile und viel organisierter sein. Damals als Kind habe ich das viel gemacht. Es gab eine Zeit, wo ich nur Sticks dabei hatte, motorisch. So.
Um sich ein bisschen abzureagieren?
Abreagieren weiß ich gar nicht, um zu üben, ganz normal. Aber es sieht natürlich aus, der Ausdruck ist immer, man ist nervös, wenn man irgendwas macht. Dabei ist es einfach nur ein Üben beim Schlagzeuger.
Ja. The Hyperactive Kid hieß eine ihrer ersten Bands, deswegen komme ich da drauf, vielleicht, dass etwas Hyperaktives drinsteckt, aber sie machen einen ganz gelassenen Eindruck.
Ja, genau, also Hyperactive Kid ist natürlich, hat ein anderer Mensch kreiert, sozusagen in Dresden, wo wir öfters gespielt haben, in dieser Formation mit Philipp Kropper und Ronny Graupe, und das ist einer meiner ersten Bands, wo wir gemeinsam demokratisch Dinge entschieden haben und komponiert haben. Und wir drei sind das Hyperactive Kid. Und wir haben es eher so gesehen, es wurde zwar nie verstanden, weil bei mir mehr Wege sind. Ich muss halt irgendwie die ganze Zeit agieren. Das ist natürlich plakativer, mehr hyperaktiv als bei einer Gitarre oder beim Saxophon. Und ich musste dann halt echt so dafür hinhalten. Aber eigentlich geht es darum, diese Art von Krankheit oder was immer das auch ist in dem Augenblick, es ist einfach ein junger Mensch sozusagen, der total begabt ist unter Umständen, und der saugt ein ganzes Leben auf wie so ein Schwamm und ist halt die ganze Zeit, wie man eigentlich sein möchte, sein ganzes Leben lang offen für neue Dinge sozusagen. Und das wurde eigentlich nie kommuniziert. Hyperactive Kids hieß es immer, oder Kid, ja, wir wissen ja, wer das Kid ist.
Fällt man gleich in so eine Schublade gesteckt.
Ich war auch immer der Jüngste, genau. Und das nimmt diese ganze Sachlichkeit, die Musik zu verstehen, weg. Haben wir selber Schuld. Aber wir heißen ja anders jetzt.
Es gibt ganz viele Attribute, die Ihnen zugeschrieben werden. Mhm. Der Spiegel nannte Sie Drum-Revoluzzer oder Kreativ-Berserker mit einer selbstgewissen Haltung hinsichtlich seiner Kunst. Unterschreiben Sie das?
Ja, Berserker und so weiter. Ja, also ich breche Dinge. Ja, das ist richtig. Also ich mache das, was ich will. Ich versuche es auszuformulieren. Das bedingt ziemlich viel. So. Und das heißt, sobald du Strukturen brichst, ist es natürlich mit einem Aufwand verbunden. Und dann ist es natürlich eine gewisse Energie, die freigesetzt wird.
Aber dieses Strukturen brechen, wie geht das denn beim Jazz-Schlagzeug? Einfach anders zu sein, aber wie?
Nee, sich selber zu finden und sich selber auszuformulieren, glaube ich eher. Das ist, glaube ich, total wichtig. Wenn man sich selber ausformuliert und selber bei sich bleibt, dann fängt man an zu komponieren, Bands zusammenzustellen, seine Musik zu definieren. Und dann ist es das, was es ist, letzten Endes. Und dann weiß man, worauf man baut und so weiter. Und
das braucht seine Jahre. Ja, lässt sich das in Worte fassen, wie Sie Ihre Musik definieren?
Schon forschend. Forschend und unberechenbar, und es geht immer weiter. Und es kann alles Mögliche sein. Das, wenn man denkt, das ist es jetzt, muss es nicht unbedingt sein. Ich mache ziemlich viel und vielschichtiges. Aber wenn man sich damit beschäftigen würde, dann oder wird, wie auch immer, dann ist es halt so, dass man da schon klare Linien sieht.
Komponiertes mit sehr viel Raum für Improvisiertes. Das erlebt man, wenn man Konzerte von Christian Dillinger besucht. Heute Abend Masterclass an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich gehe rein und bin da für die Leute.
Also ohne Band, das ist kein Konzert.
Ich bin alleine da und es gibt halt dann Fragen, hoffe ich. Weil sonst ist es kompliziert auch für mich, weil es ein Austausch ist und sein soll. Und dann bin ich auch interessiert, was die machen und warum die Musik machen. Und dann gibt es bestimmt auch ganz schnell so Problemfragen vielleicht.
Sind Problemfragen?
Naja, ich meine, wie machst du das und das in der Musik zum Beispiel? Oder wie schaffst du das, von dem Ort oder von der Band zu agieren, ohne dass du irgendwie das durcheinander bringst zum Beispiel? Weil man muss ja eine Menge Vokabular lernen, so.
Und also das Musikgeschäft an sich ist ein interessantes Feld für die Studenten.
Genau, und dann noch die grundsätzliche Frage, was du werden willst und sein willst in meiner Musik. Willst du jemand sein, der Kunst macht, oder jemand, der angewandte Kunst macht? Angewandte Kunst ist dann halt ein Designer quasi, der nimmt sich von jedem was, kann funktionieren und kann dann so kreativ irgendwas zusammen stecken, so Baukastenprinzipmäßig, was auch wunderbar ist. oder du bist Künstler, aber dann musst du halt auch eine Eigenständigkeit mitbringen und ein eigenes Bewusstsein, wie du deine eigene Stimme ausformulieren kannst.
Wie viel hat das Künstlersein bei Ihnen denn auch mit eigener Haltung zu tun?
Eine hohe. Also du musst eine eigene Haltung haben natürlich und du musst reflektiert sein. Und natürlich kann die eigene Haltung auch sofort wieder über den Haufen geworfen werden, wenn du wirklich mit einer Überzeugung halt eine andere Überzeugung gehört hast. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass du willkürlich bist, aber es ist schon so, dass es immer im diskursiven Austausch ist, auf jeden Fall. Aber alles bewegt sich ja die ganze Zeit super schnell. Im besten Fall auch.
Dann super schnell ist ein gutes Stichwort, um mal reinzuhören, wie das klingt bei Christian Lillinger. Das ist jetzt ganz interessant, Ihre Mimik zu beobachten. Da war erst ein Fragezeichen im Gesicht, dann ein Erkennen und es folgte wiederum ein Fragezeichen. Was passierte da gerade?
Ja, also es ist halt natürlich immer so, bei so einer Improvisation und überhaupt so Dinge, die passieren, passieren ja aus so einer gewissen, ist ja auch eine Geschichte, ne, die erzählt wird. Und wenn es aus dem Kontext gerissen wird, ist es natürlich erstmal für mich auch, was ist das überhaupt?
Haben Sie es erkennen können?
Nee, ich habe es gerade nicht erkennen können.
Es ist von Live at Sowieso Berlin vom 22. Januar 2016.
Ah, okay, deswegen auch diese, es ist jetzt keine professionelle Aufnahme, es ist mit so einem kleinen Mikro gemacht und so weiter. Ah, ja, okay. Ja, ich kann mich natürlich erinnern, und aber es ist interessant, weil, wie gesagt, da hat man Eindruck, wie schnell es gehen kann und dass es alles so auch geschreddert wird, so historisch, und es wird super schnell abgespielt und so. Es spielt mit sehr vielen Parametern. Ja,
wie ist darin die Haltung, die eigene zu erkennen?
In was?
Genau? In diesem Spiel.
Oh, die eigene Haltung zu erkennen. Naja, meine eigene Haltung ist in dem Augenblick das, was ich schon vorher gemacht habe. Ich meine, in dem Augenblick versuche ich nur zu improvisieren und zu reflektieren. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich dann noch eine Haltung bewahre oder so. Die Haltung ist dann hoffentlich schon da, sozusagen. Und sie speist sich rückbezüglich natürlich wieder. Also das heißt, das, was du gelernt hast, was du gemacht hast, wie du reflektierst, wie du da bist als Mensch, das spiegelt sich im Endeffekt wieder in der Musik. So halt.
Deutschlands fiebrigster Schlagzeuger wird Christian Lillinger genannt. Franz Liszt, der hat haufenweise die Flügel geschrottet. Haben Sie auch schon mal ein Schlagzeug geschrottet?
Nee, habe ich noch nicht. Aber natürlich, ich habe schon mal ein Fell zerschlagen. Aber ein Schlagzeug schrotten geht gar nicht, weil du bist ja, also es ist ja dazu gebaut worden, dass du draufhaust, sozusagen. Und je nach Fell bricht's oder reißt es oder reißt es nicht, genau. Und das war eher Fluxus-Generation, wo du es kaputt machst. Oder dann Post-Punk oder Punk überhaupt in den 80ern, dann zerstört man das Schlagzeug halt. Oder Jimi Hendrix in die Gitarre und so weiter.
Ja, wir haben gerade Led Zeppelin gehört. Mhm. Da hörte man eben auch, ich finde, die Macht des Schlagzeugers auch eine Band voranzutreiben. Wie geht Ihnen das? Welche Rolle hat das Schlagzeug innerhalb der Band?
Ja, so immer mehr, immer eine größere. Also finde ich auch jetzt, wenn man so Hip-Hop-Musik sogar hört, das ist halt vor allem Beat-Musik, ne? Es geht halt nur noch um Beats. So, es geht noch nicht mal mehr um
aber da hört man ja dieses uns, uns, uns. Das ist ja kein
stimmt,
Beat, oder?
Ja, das stimmt. Aber bei Hip-Hop ist schon, da wird schon in Samples gedacht und da geht es schon auf so Beats, die möglichst organisch daherkommen. Und damals war es halt so, ja, natürlich. Alles wurde ums Schlagzeug drum gebaut. Weil er gibt die Time an. Das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt natürlich jetzt. Aber das ist natürlich super wichtig, dass der Schlagzeuger die Energie angibt.
Und bei Ihnen ist die Improvisation auch ganz wichtig. Wir hören mal, was Helge Schneider dazu sagt.
Je überraschender das Resultat für den Musiker selber ist, umso mehr wird er angespornt, das Spiel weiterzutreiben. Es gibt Situationen, da spielt man 30 Tage lang auf dem Klavier irgendwelche Sachen und improvisiert. Und dann plötzlich ist der Tag da, wo man aber nicht nachdenkt.
Wie geht's Ihnen bei der Improvisation? Können Sie das bestätigen, was er sagt?
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, auf jeden Fall. Und ich kann sagen dazu, dass es, wenn man sagt, dass man nur darauf wartet, man nennt es so Spiritualität sozusagen, wenn dann quasi in der Kommunikation oder an der Musikern zum Beispiel ein wirkliches Konsens herrscht, egal was, ein ganz starkes Bewusstsein für die Sache, dann springt ein Funke über. So, das ist ziemlich interessant. Aber dass es nur so ist, dass es dann kopflos ist sozusagen und dann verliert man sich in irgendwas, ist eine romantische Vorstellung. Ich glaube, Also das ist, wird im Unterbewusstsein so, dass du kannst ja nur was loslassen, wenn du es weißt vorher. Und das kann eine Magie und so sein. Also
wie der Musikkritiker Joachim Kaiser sagte, wenn du etwas aus dem Ärmel rausschütteln willst, dann musst du vorher auch etwas reingetan haben. Also
richtig,
das Vermögen muss da sein.
Genau, und Emotionen hast du halt natürlich nur so, also nach dem, was du weißt. Ne? Wenn du mehr weißt, das heißt jetzt nicht wertend gemeint. Es ist halt einfach nur so, wenn du viele Links hast sozusagen zu diesen ganzen Sachen, dann magst du auch wahrscheinlich bestimmte Sachen ganz anders, weil du viel mehr weißt darüber unter Umständen. Und dann ist das natürlich eine Emotion. Und dann geht's nicht nur um Kopflose. Also das muss man ein bisschen aufpassen in der Differenzierung. Aber klar, auf jeden Fall. Im besten Falle ist es halt so stark, dass es halt, dass irgendwas ankommt. Sei es nur die pure Energie.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Christian Dillinger, der Jazz-Schlagzeuger, der das Trommeln auf eine neue Stufe hebt. Sie kommen aus dem Spreewald. Wie haben Sie überhaupt das Trommeln für sich entdeckt? Wie alt waren Sie?
Ich war, glaube ich, Ende 12, Anfang 13, ziemlich spät. Und wie war denn das? Ich habe mit 6 Jahren halt schon mal ganz kurz was gemacht, weil es immer darum ging, dieser Nichts sozusagen, was mache ich denn? Nur Dummheiten sozusagen. Und ich muss ja irgendwas machen. Und dann habe ich halt irgendwie mal ganz kurz angefangen für 1-2 Monate zu trommeln, weil irgendjemanden, ein Kollege von meinem Vater hatte dann irgendwie ein Schlagzeug, was damals Schießbude genannt wurde. Und dann habe ich da ein bisschen getrommelt, aber es habe ich sofort die Lust verloren und sein gelassen. Schade. Und dann später hieß es, ja, aber es trotzdem Pubertät kam, es wurde einfach noch schlimmer mit mir. Und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, dann wieder das aufzunehmen. Da war doch mal damals was, ich versuch's einfach mal.
Waren Sie ein rebellisches Kind?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nicht unbedingt. Ich war einfach ungezogen und so ungehalten, aber ich war nicht rebellisch. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und Ihr erster Schlagzeuglehrer soll gesagt haben, Mensch, der Lillinger, der spielt in 3 Wochen das runter, wofür ich Jahre gebraucht habe. War Ihnen das auch gleich klar, dass Sie ein besonderes Talent haben?
Ja, also bevor ich diesen Lehrer hatte, habe ich ein halbes Jahr lang an den Grundtakt geübt. Also das war's. Na, und dann kommt die erste Unabhängigkeit dazu. Und da habe ich ein halbes Jahr gebraucht. Ich war unfähig, das zu spielen. Und danach war plötzlich so eine Tür gebrochen oder so eine Grenze. Und dann hat sich das von alleine ergeben. Es war Glück, weil sonst hätte ich die Lust verloren. Wie ist es das halt? Ich meine, Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Begabung, dass es halt irgendwie auch Spaß gemacht hat, das heißt zu lernen und das Ergebnis zu sehen und weiterzugehen. Und wie schnell das geht, das ist natürlich ein Anbetracht.
Ja. Aber Sie sagen jetzt ein bisschen Begabung, aber da gibt es dann zum Beispiel Günther Sommer, der Sie auch an der Hochschule in Dresden dann entdeckt hat und gesagt hat, Mensch, den muss ich sofort haben und da brauchen wir einfach Förderung schon ab 16, wo Sie nicht mal Abitur hatten. Also das besondere Talent müssen Sie doch vielleicht auch gespürt haben.
Ja, also ich war mir dessen schon bewusst. Ich will nicht der sein, der es sagt. Weil macht keinen Sinn. Das müssen andere auch wissen oder nicht wissen. Wie auch immer, es ist auch mittlerweile mir auch egal. Das ist trotzdem so, ja, natürlich. Es war ein großes Geschenk. Das ist toll. Und das ist halt, das war für mich wahnsinnig gut zu lernen. Und ein Turbo zu lernen, im Sinne von super schnell mit älteren Menschen auch in Verbindung zu sein und zu sehen, Moment mal, du ungezogener Rotzlümmel, du musst mal sehen, wie du da das und das hinkriegst und das und das hinkriegst. Es war schon echt ein Ding der Unmöglichkeit für mich erst, das alles zu handeln, aus dem Dorf, aus einer Dorfschule. Ich wusste ja noch nicht mal, wie man alleine richtig gut lernt, sozusagen, wie man autark das alles gestaltet für sich.
Da hat das Schlagzeug sicher auch geholfen, aus dem Ort rauszukommen.
Voll, total, ja. 300 Einwohner Dorf und dann irgendwie die Stadt, Urbanität und so weiter. Voll.
Und dann hat es sich entwickelt, eben mit 16 diese Aufnahmeprüfung, ich glaube mit 15 sogar schon dieses Vorspielen.
Genau,
was war
genau.
Das für ein Moment?
Das war ein Moment, da war die Aufnahmeprüfung im Sinne von, es war keine Aufnahmeprüfung, es war ein Tag der offenen Tür. Quasi jeder konnte sich die Hochschule angucken. Meine Eltern haben gemeint, lass uns das mal checken irgendwie, vielleicht wird das hier mal was. Und dann gab es so eine Situation, wo quasi der Trommelkurs vorgestellt wurde, unten der Raum, wo die Sachen passieren, die Unterrichtssituation abgehalten wird und dann haben halt so der Günther Baby Sommer und noch ein Ex-Student von ihm haben halt Duo gespielt und danach haben sie gefragt, habt ihr irgendwie Fragen? Will jemand mal vorspielen, um deine Chancen sich auszurechnen? Und da hat sich 1, 2 getraut und so und ich nicht. Dann kam doch mal die Frage und so und dann habe ich meine Mutter so vorgeschubst, ich soll doch jetzt mal das machen. Und dann saß ich da tatsächlich so, stand ich dann, weil sie mich geschubst hat in der Mitte so und dann musste ich das halt irgendwie machen. Und das habe ich dann gemacht. Was vorgespielt. Und ihnen hat meine Energie gefallen, so auch so eine gewisse naive Energie, mit so einfach Neuem umzugehen und nicht Angst zu haben und versuchen, so erstmal alles richtig zu spielen. Darum ging es nicht. Es ging gleich erstmal um so eine eigene Sache, um so einen Flow zu bekommen, so ein Fließen im Spiel.
Und eine eigene Haltung. Und jetzt sagen eben auch schon Pianisten aus der Jazzszene wie Joachim Kühn, sie werden einer der größten Jazz-Schlagzeuger Europas sein in wenigen Jahren. Haben eigentlich Gäste auch schon mal das Konzert verlassen, weil es ihnen einfach zu schräg war?
Ja, natürlich, es passiert ständig. Aber es ist auch Bestandteil dessen. Du wirst ja mit so einer Sache oder mit einer Materie auseinander, musst du dich setzen, die neu ist. Und die bricht irgendwas. Und dann ist es natürlich auch unangenehm für viele. Und jetzt die Frage halt, ob du dich dem mal aussetzt und dann was erfährst, was Neues unter Umständen, oder du gehst, ist alles okay.
Heißt, die Offenheit fehlt oder woran liegt's?
In was? Offenheit?
Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, weil sonst würde man ja nicht rausgehen.
Ja, die Erwartungshaltung ist eine andere. Die ist falsch manchmal. So, man ist denn so, man kommt zum Konzert und denkt, ja, jetzt hat man ein schönes Konzert, jetzt groovt vor sich hin und man hört was. Ja, man hört ja eh schon ganz eigene Sachen und ich spiele nicht einfach nur einen Groove durch. Es spielt auch mit so 5-6 Beats und so, ne? Also so ganz wirklich weirde Geschichten, wo du es nicht einordnen kannst. Und wo es auch Psychoakustik, was passiert und so. Und das ist halt einfach, was, es spielt einfach wie ein Science-Fiction-Film mit so ganz komischen Bildern und Ebenen. Da muss man offen sein. Das ist wie ein neues Musikkonzert. In der Philharmonie zum Beispiel gehst du und da hast du so eine ganz krasse Konzentriertheit. Im Jazz ist es leider das Problem, dass es halt immer noch so ein bisschen unter den Unterhaltungsaspekt ist, was super ist, aber ich glaube, das hat beide Aspekte und diesen künstlerischen Aspekt, da muss man halt ein bisschen Muße mitbringen auf jeden Fall.
Ja. Ihr Mentor Günther Baby Sommer hat gesagt, als er sie kennenlernte, sie waren eine Offenbarung und später dann auch Strapaze. Inwiefern Strapaze?
Ja, es gibt immer ein Plus und ein Minus. Strapaze, ich war anstrengend im Sinne von, ich wusste, was ich wollte, konnte es aber noch nicht ausdefinieren. Das heißt, ich war ungehalten und ich habe mich unwohl gefühlt in allem, was ich gemacht habe. Das heißt, ich habe mich natürlich sofort gleich selber hinterfragt und ich wollte einfach irgendwas. Ich wusste aber noch nicht was. Ich wollte aber einen Ausdruck. Ich wollte alleine, ich wollte irgendwas machen. Ich wollte auch schneller ans Ziel als alle anderen, was immer das Ziel auch war, aber ich wollte irgendwas. Und genau, habe halt natürlich oft auch bestimmte Sachen nicht geübt. Mein einer Schlagzeuglehrer, der hat halt so bestimmte Mappen, die er abarbeitet mit den ersten 2 Semestern oder so. Und das habe ich halt immer abgelehnt. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht einfach irgendwas lernen, wo ich keine Verwendung für mich selber gesehen habe. So. Also es ist Zeit, die drauf ging.
Es gab dann auch den Vorwurf, sie seien arrogant. Inwiefern lässt sich das vereinbaren? Ist das vielleicht ein Suchen, was dann eine arrogante Wirkung hervorruft?
Ich weiß nicht. Also wenn ich weiß halt, was ich will. Und die Frage, wie man es artikuliert, ist es natürlich. Und ich war jung und ungehalten. Dann komme ich arrogant rüber, weil ich einfach nur unsicher war. Lass es so sagen. Weil mit 16 aus dem Dorf kommt, selbstbewusst arrogant sein, wäre ja eine Höchstleistung. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich war nur ungehalten, unsicher. Und dann kommt noch natürlich so eine Unsympathie dazu, weil wenn du, also ich habe jetzt nicht nur Fans gehabt, viele Neider wahrscheinlich auch.
Was als Überflieger galten?
Irgendwie sowas, ja, und das spielt ja unterschwellig mit rein. Und dann, ja, das glaube ich ja gar nicht, du musst noch viel lernen und so. Und dann bin ich halt irgendwie, versucht dich selbstbewusst durchzukommen und ja, dann kommt alles zusammen. Natürlich wirkst du dann erstmal arrogant, aber das stimmt ja natürlich nicht. Das kann so nicht sein, nicht mit 16.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Chor heißt das neue Album von Christian Lillinger, Jazz-Schlagzeuger in SWR 1 Leute. Hält er gerade in die Kamera auch, ja?
Welche
ein
Kamera?
Großes Porträtfoto, ja, genau. Kann man sich dann anschließend auch im Podcast angucken.
Man kann es auch nehmen.
So. Aber gab es schon Kritiken, wenn es am Freitag erschienen ist?
Kritiken? Es gibt Kritiken. Ja. So langsam geht's los. Ist ein bisschen delayed alles natürlich im Jazz, aber so ist es.
Da ist ja mal eine große Frage, was hat sie getroffen, was hat sie gefreut?
Bei der Kritik?
Mhm.
Och, ich meine, ich bin da offen, weil Kritik ist ja gut. Da jemand setzt sich auseinander. Ärgern tut es mich nur, wenn er nur mit Floskeln kommt und gar nichts gehört hat oder gar nicht wirklich gecheckt hat. Dann ist es halt schade. Aber wenn jemand das zerreißt und mit einer wirklich klaren Meinung, ist doch super.
Chor steht wofür? C-O-R?
Das ist griechisch, das heißt, steht für Herz. Das ist aus der Chirurgie sozusagen. Genau.
Wie lange haben Sie an dem Album gearbeitet?
Es ist schon ein paar Jahre jetzt sozusagen, genau. Aber natürlich habe ich das 4 Tage aufgenommen in den RBB-Studios und dann habe ich das beiseite gelegt und dann irgendwann wieder aufgenommen. Und das habe ich dann jetzt rausgebracht. Und das habe ich mit so einem Techno-Produzenten gemacht, der auch Techno-Bühnen bereist.
Treffen sich aber auch zwei Welten, oder?
Ja, treffen sich zwei Welten, aber irgendwie auch nicht, weil er ist ganz speziell. Und er kennt sich auch in Sound aus und wie man projizieren kann, Sound. Und das ist auf eine andere Art und Weise halt der Fall. Und ich habe jetzt das Experiment gewagt, genau das so zu machen. Ziemlich brutal, auch gemischt. Also quasi, es wird nichts geschönt. Es wird pur, kommt und es greift dich an. Es springt auch die Musik raus, regelrecht. Es ist quasi so eine andere Form. Und sehr zu empfehlen natürlich Vinyl, weil es macht natürlich viel mehr her. Cover, Art Design. Du hast halt A, B, also A und B-Seite natürlich und dann vier Songs pro Seite. Und du hast den eingebauten, die eingebaute Pause und die Haptik und
das ist auch wieder ein Trend, stellt man fest, ne? Die Haptik. Auch bei Vinyl gibt es mehr und mehr Veröffentlichungen.
Ja, Plastizität, genau. Du hast einen Bezug zu dem Produkt mehr als irgendwie anklicken und du hast jederzeit die Chance, wieder weiterzudrücken. Vielleicht ist es mal besser, sich was auszusetzen, sozusagen.
Sie haben das im Selbstverlag rausgebracht, richtig? Ketzerisch gefragt, weil Sie niemand anderen gefunden haben?
Nein. Warum? Ich habe einige Labels, mit denen ich zusammenarbeite und das soll auch nicht konflikten, das soll weitergehen. Ich, so sagt man das dann, hau meine Sachen raus, da wo ich denke, wo es passt und was ich will, sozusagen. Damit ist genrefreies Medium haben, wo ich quasi Dinge, also unabhängig bin, meine Unabhängigkeit habe und meine Musik rausbringen kann. Zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt, also es heißt Pleist, www.pleist-music.com. Da kann man dann halt in der Zukunft auch mehr genrefreie Musik hören. Das nächste ist halt Bolés in Echtzeit. Da geht es um wirklich so mit Elektronik, Vibraphon, Bass und Schlagzeug. Und das ist improvisiert im boleschen Sinne. Ziemlich streng und ziemlich seriell auch. Und das ist halt auch wieder ganz anders als das, wo es schon auch so ein paar Songstrukturen gehen, auch Improvisation. Aber es halt bleibt abstrakt, aber es bleibt... Es soll irgendwie sich aus allen möglichen Genres speisen.
Christian Lillinger, Sie trommeln immer noch nicht mit. Und jetzt haben wir gerade sogar die Purple gespielt. Was los?
Ich war einfach jetzt super relaxed mal. Ich habe einfach nur genossen die Musik, weil ich es gut fand. Weil Energie und so weiter. Ne? So menschliche Energie. Die auch noch rüberkommt, nicht irgendwie für irgendwie so ein Hintergrundding in dieses Format gegossene, angepasste, sondern ein bisschen unangepasst, im Sinne von Energie halt, die rauskommt, die man noch ein bisschen spürt.
Das Unangepasste taucht bei Ihnen auch oft in politischer Haltung auf. Inwiefern? Man sagt ja oft, ach Musiker, die sollen nicht politisch sein und jetzt mischen Sie sich doch in Politik ein.
Ja, also ich mische mich ein insofern, dass ich schon breche, indem ich einfach so unerhört mein Ding mache. So, ich bin unabhängig so und ich will auch unabhängig bleiben und ich lasse mich nicht vom sogenannten Neoliberalismus ertränken. Ich versuche es zumindest. Was gehört dazu? Ich meine, die Selbstmaximierung als Ausbeutung, so muss ich echt so sehen, dass wenn ich mich selbst maximiere, dann so wie ich es will zumindest und nicht wie es man mir vorgibt, wie es zu sein hat sozusagen und... Ja.
Ja, vielleicht ein Beispiel, was wir gerade auch gehört haben bei uns in den Schlagzeilen, dass ein EU-Gericht hat Fuck You Goethe als vulgär eingestuft. Konstantin Film wollte daraus eine Marke etablieren. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ach, lächerlich. Ich kann damit nichts anfangen.
Inwiefern?
Naja, das ist, also ich meine, eine Marke draus machen, das ganze Ding ist der Wahnsinn. Aber ich kenne es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne diesen Film nicht. Deswegen, ich habe gar nicht so einen guten Bezug dazu jetzt. Deswegen,
Erfolgreichste Film aus dem vergangenen Jahr, Fuck You Goethe Teil 3. Ja,
ja genau. Ja. Teil 1 gab es wahrscheinlich dann auch. Und 2, es mag sein. Fuck You Goethe, was wollen die uns damit sagen? Weiß ich jetzt nicht. Ich kann damit nichts anfangen. So.
Also gerade eine Marke zu etablieren, ist das, was Sie eben auch nicht wollen.
Ja, auf keinen Fall. Also ich meine, eine Marke ist natürlich eine Marke, was Leute brauchen irgendwie. Und wenn du was Neues machst, dann ist es schon gut, das so zu machen. Aber nicht mit Fuck You Goethe. Also das macht keinen Sinn.
Und wie ist es hinsichtlich Ihrer eigenen Marke? Denn die müssen Sie ja dennoch entwickeln. Man muss ja auch ein Markenzeichen setzen.
Richtig, mein Stil sozusagen. Aber das kommt danach. Ne? Erst kommt deine Ausformulierung, was du machen willst und so weiter. Und dann ist das vielleicht so stark und so klar, dass Leute wissen, was das ist und was dahinter steht. Und dann wird die Marke daraus gemacht. So ist es am besten, als wenn du sagst, ich mache die Marke. Dann beschäftigst du dich ja die ganze Zeit damit, was jetzt ist und versuchst jetzt schon zu gefallen und weiß gar nicht mehr, wo das alles herkommt.
Hat aber viel mit Schubladendenken dann auch zu tun. Ne? Sie sind jetzt in der Schublade, der ist energiegeladen. Da kommen Sie nicht mehr raus.
Ja, sei es drum. Es bedingt ja auch eine gewisse Energie, um irgendwie sowas zu brechen und auch so neue Sachen aufzubauen.
Die Schublade ist für Sie in Ordnung?
Das ist okay. Aber es darf jetzt nicht mit Naivität zu tun haben oder einfach nur so trotzig brechen, bloß weil ich das andere nicht will oder nicht kann. Nein, ich mache ein Experiment und ich versuche das durchzuziehen.
Wie wichtig ist es, sich dabei auch selbst zu hinterfragen?
Sehr wichtig, natürlich. Die ganze Zeit. Es ist auch nicht einfach für mich, auf jeden Fall. Ich hinterfrage mich ja auch die ganze Zeit. Aber es gehört dazu. Jeder sollte sich die ganze Zeit hinterfragen und reflektiert sein. Und genau, das ist Resultat dessen.
Er wird in wenigen Jahren einer der größten Jazz-Schlagzeuger Europas sein, heißt es über Christian Lillinger. It don't mean a thing if it ain't got that swing, sagte einst Duke Ellington. Hat er recht? Sie nicken ja. Nur. Weil? Was ist Swing, fragt man sich da.
Ja, was ist Flow? Einfach, ne? Flow und mit sich irgendwie so in einem sein und einfach so die Reise beginnen und sich nicht aufhalten lassen. So, ist wirklich so... so nehmen, wie es kommt und damit aber auch gut dealen, sozusagen durch Improvisation natürlich, mit den Sachen dealen, die kommen und die so aufnehmen und die nicht als negativ wahrnehmen, sondern die versuchen so mit einzubeziehen in seine eigenen Lebensweise. Vielleicht so.
Und über Sie wurde gesagt, wie er Rhythmen neu verschaltet bis in die Mikro-Times hinein, das ist sensationell, das habe ich noch nie gehört. Können Sie uns das erklären?
Ja, also ich bin ein sehr frickliger Spieler, ich spiele sehr, sehr viele Noten. Und ich sehe das eher so, als dass ich viel spiele, sondern eher so, als ich will den Sound spielen. Das heißt, ich webe mir meine eigenen Strukturen und teilweise auch super schnell, dass ich halt echt so mit einer Hand eine andere Geschwindigkeit spiele als mit der anderen Hand. Und so habe ich halt ganz viele verschiedene Netzebenen sozusagen.
Ja, wir haben ja eben schon mal reingehört, aber muss man in der Musik nicht auch hinterfragen, ob nicht alles schon mal da gewesen ist?
Es ist alles schon mal da gewesen, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht Musik neu erfinden, ich will nur einfach eine klare Sprache ausformulieren. Und ich denke, jeder Mensch hätte die Chance, sich selber auszuformulieren, wenn er es machen würde. Aber ich meine, das ist so hart, bei sich selbst zu bleiben, in diesem Wahnsinn, der da draußen herrscht. Das ist, glaube ich, die Kunst in erster Linie, ne? Weil jeder hat eine besondere Stimme, wenn er schafft, die auszuformulieren.
Sie wurden im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem SWR Jazzpreis. Hat er irgendetwas verändert?
Ja, ich habe ein bisschen Geld bekommen, womit ich ein bisschen was machen kann.
Wie viel Geld gibt's da?
Ich glaube 15.000, das ist schon mal was, wo man echt so vorfinanzieren kann, so Platten und so weiter. Und ja, und überhaupt Medienaufmerksamkeit vom SWR zum Beispiel. Und das war okay, das war gut, das hat Spaß gemacht. Außerdem muss ich lernen, mich mehr zu artikulieren und so weiter und mit Leuten zu reden und genau auch auszuformulieren, was ich will eigentlich. Und das ist super.
Wenn man über sich selbst so viele Lobeshymnen hört, wo sehen Sie sich denn selbst in 10 Jahren?
In 10 Jahren, ich hoffe, ich bin da, dass ich einfach mich nicht mehr so viel erklären muss, sondern ich kann einfach an der Sache als solches arbeiten. Weil ich kann meine eigene Biografie nicht mehr hören, sozusagen. Das höre ich jetzt schon seit 12, 13 Jahren. Und ja, der Junge, der anfängt, ich will mit 40 nicht immer noch meine Biografie, dass ich mit 16 angefangen habe. Es ist super zur Erklärung meiner selbst, aber irgendwann will ich echt so einen musikalischen Diskurs eingehen, wo es denn nur noch um mein Produkt geht und dann, ja.
Woher kommt denn dieses viele erklären müssen? Haben Sie eine Ursache ausmachen können?
Ja, klar. Ich meine, ist ja kompliziert. Ich beschäftige mich mit komplexen Themen natürlich, so musikalisch, auch strukturell so. Ne? Also das heißt, man braucht ein gewisses Wissen, um das zu machen und eine Voraussetzung. Und wenn man die nicht hat, dann ist es erstmal komplizierter. Und deswegen muss ich mich viel erklären, was ich gern mache, aber jetzt nicht immer nur, also von ganz Anfang auszureden oder auszugehen. Genau, das ist natürlich was mir widerstrebt dann irgendwann. Irgendwann ist es doch gut, wenn ein Künstler sein Produkt bringt, darüber zu reden, was denn da neu ist oder so. Und nicht nur immer so ganz von vorne anfängt sozusagen.
Ne? Dann danke ich für die 2-Stunden-Erklärung, Christian Lillinger.
Vielen Dank.
Eins gehört.